Nun, bevor dass ich beginne, möchte ich kurz noch einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir nochmal von ganzem Herzen für diesen Moment, den wir haben als Gemeinde. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest und schenk Gnade, Herr Jesus, dass jeder von uns auch heute Morgen etwas für sein Leben mitbekommt. Wir wollen dich einfach loben und preisen dafür. Amen. Gut, ich habe ja also 9 Punkte, aber keine Angst, ja. Es sind sehr kurze, konkrete Punkte. Also da müsst ihr keine Angst haben, dass das über die Zeit geht, ja. Ich meine, ihr habt das gehört, ja. Diese Verse gehören, sind eigentlich sehr ermutigend. Eine der ermutigsten Kapitel eigentlich, die wir haben im Neuen Testament, ja. Und der Apostel Paulus beschreibt ja diese Worte nicht aus einer angenehmen Lebenssituation hinaus, ja, heraus, sondern er sitzt im Gefängnis in Rom, ist von Unsicherheit umgeben und weiß nicht, wie sein Weg weitergehen wird. Und doch, und das ist interessant, finden wir in diesem Kapitel keine Klagen, keine Bitterkeit, keine Verzweiflung. Stattdessen spricht Paulus von Freude, Friede, vom Gebet und von Vertrauen, ja, und der Treue Gottes. Also diese Verse, die wir jetzt eben gehört haben, und wir zeigen uns, wie ein Christ in einer schwierigen Welt, unter schwierigen Umständen, in einer innerlich fest und ruhig bleiben kann, auch wenn es schwierig ist gerade. Also, wie kann ich fest bleiben? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie kann ich mich freuen, wenn die Umstände schwierig sind? Was mache ich mit meinen Sorgen? Wie bewahre ich mein Herz und meine Gedanken? Wie lerne ich Zufriedenheit? Und wie erfahre ich Gottes Versorgung? Das sind so diese Punkte, die uns heute Morgen ein wenig beschäftigen werden. Gut, wir fangen an also mit dem ersten Punkt, und zwar feststehen im Herrn, ja. Da haben wir auch schon diesen Vers. Wir werden natürlich nicht alle Verse nochmals lesen, aber nur einige da heraus aus diesem Kapitel. Daher, meine geliebten Brüder und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone steht fest im Glauben, Geliebte. Also, Paulus beginnt mit dieser Aufforderung: steht fest im Herrn. Und warum sagt Paulus dies? Meine, das christliche Leben, das wissen wir, ist eben kein Spaziergang. Und wir stehen in einer Welt voller Versuchungen, Anfechtungen, Widerstände und Probleme. So sieht es doch aus. Ja, wir müssen unsere Augen öffnen und sehen, wie es um uns herum zugeht. Ja. Das ist sehr wichtig, denn unsere Zeit ist so gottlos geworden und der Druck auf Christen, die den Weg der Nachfolge Jesus durchgehen wollen, ja immer mehr zunimmt. Das ist nicht das Gegenteil, ja. Und über die Zunahme der Christenverfolgung las ich Folgendes. Zehntausende Menschen wurden vertrieben, geschlagen, verschwinden in Arbeitslager und dunklen Kerkern, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Die Verfolgung oder die Verfolger sind meist islamitische, hinduistische, buddhistische oder kommunistische Regimes, ja. Gruppierungen, ja, sowie Autokraten und kriminelle Banden. Insgesamt sind 365 Millionen Christen weltweit wegen ihres Glaubens in hohem Maße Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt, ja. Also bis so weit das Zitat. Da könnten wir jetzt noch weitergehen, ja, was alles in Frankreich geschieht, auch in Deutschland, sogar auch in der Schweiz, ja. Nun, wir kennen solche Art von Verfolgung in unserer westlichen Welt in diesem Sinne noch nicht, ja, in diesem Ausmaß, das ist klar. Aber wir werden dafür mit anderen Dingen konfrontiert. Ein Beispiel ist das Internet und damit verbundene Nachrichten, die wir bekommen. Und dies hat einen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Also wir werden tagtäglich mit zum größten Teil negativen Ereignissen bombardiert. So ist es doch, ja. In der ganzen Welt können wir Ereignisse mitverfolgen. Wie zum Beispiel Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Erdbeben, Zerstörung und auch Krieg. Und da geht es natürlich auch um die Klimarettung. Das dürfen wir nicht vergessen, ja. Die Überschrift übrigens der neuen Zürcher Zeitung, die kennt ihr vielleicht alle, ja, lautete, das war ein vergangener Text, ja, Klimaangst hat in Deutschland Hochkonjunktur, das politische, mediale Donner von der Zeitwirkung. Nun, warum? Klar, diese Angst, die dadurch erzeugt wird, wird missbraucht, um die Transformation der Gesellschaft voranzutreiben. Ja. Und diese Transformation, das wissen wir, da müssen wir heute nicht darüber reden, führt weg von Gott. Weg von Gott. Ja, ich habe letztlich wieder gelesen, dass es in der Regierung hier in der Schweiz Bestrebungen gibt, dass man eben nicht nur zwei Geschlechter anerkennt, sondern mehrere. Dass es wissenschaftlich bewiesen ist, ja. So ein Unsinn, ja. Aber dass diese, wohin, dass die Sache läuft, ja. Mit dieser Transformation. Ja, da hoffe ich nur, dass die Schweiz nie in die EU eintritt, ja. Also, das darf ich ja nicht laut sagen. Aber siehst du. Gut. Und darum ist es natürlich so wichtig, dass wir uns fest an das Wort Gottes halten, damit wir nicht jede Strömung auf den Leim gehen oder mitgerissen werden. Ja. Und die Bibel gibt ja uns eine wunderbare Ausrüstung, ja, eine Grundlage. Ja. Und zwar in Epheser 6,13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tagen widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ich meine, hier haben wir auf dem Bild ja so eine römische Waffenrüstung, ja, wie die dort ausgerüstet waren. Als Paulus übrigens den Epheserbrief schrieb, wurde er wahrscheinlich von einem römischen Soldaten bewacht. Also Soldaten in voller Ausrüstung. Und er war ja immer bereit, geistliche Lektionen dem natürlichen Bereich zu entnehmen. Und speziell hier, wo es um die römische Waffenrüstung ging, wendet er die entsprechende Lektion sofort an. Und Paulus sagt, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, damit wir widerstehen können im Glaubenskampf. Und Paulus spricht hier von dem bösen Tag. Dies bezieht sich darauf, dass der Feind besonders gegen uns kämpft. Und die Angriffe Satans scheinen in Wellen zu erfolgen. Die kommen und gehen. Sogar nachdem der Teufel unseren Herrn in der Wüste versucht hat, verließ er ihn für eine Weile. Und so ist es auch in unserem Leben. Und wisst ihr, unsere Standhaftigkeit liegt nicht in unserer eigenen Kraft. Wir können belesen sein, intelligent sein, unsere Standfestigkeit verteidigen, aber letztlich liegt sie nicht in uns oder unserer Selbstsicherheit, sondern im Herrn. Nun ist es aber auch so, dass eben viele Christen, oft auch wir, zeitgleich ihre Müdigkeit haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir eines wissen, nicht unsere Gefühle tragen uns, sondern Christus trägt uns. Und Christus ist das Wort, das wir täglich zu uns nehmen. Und so können wir am Herrn feststehen. Das ist wichtig. Ja. Nochmals, nicht die Gefühle sind es, sondern Jesus Christus trägt uns. Das ist wichtig, ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Einheit unter Gläubigen. Und das wurde ja vorher auch schon praktisch erwähnt, ja. Ich ermahne Euodia, Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn, ja. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, ihren Namen im Buch des Lebens. Also offensichtlich, ja, gab es zwischen diesen beiden Glaubensschwestern Spannungen. Dies ist allerdings nichts Außergewöhnliches, nicht? Denn Spannungen gibt es doch in jeder Gemeinde. Denn es gibt eben keine vollkommene Gemeinde. Und natürlich gibt es nicht nur Spannungen zwischen Frauen, sondern auch zwischen Männern, ja. Müssen wir festhalten. Und auch zwischen Familien und auch in Familien, ja. Aber wisst ihr, was hochinteressant ist? Stellt sich Paulus nun auf eine Seite? Auf eine Seite der einen Schwester und bekämpft die andere? Nein. Nein. Paulus stellt sich nicht auf eine Seite. Und es ist sehr wichtig, denn wenn wir in solch einer Situation helfen wollen, was macht er? Er ruft beide zur Einheit auf. Versteht ihr? Das ist das Geheimnis, ja? Die Gemeinde in Philippi war eine gesegnete Gemeinde. Und es war auch eine lebendige Gemeinde, ohne Zweifel. Aber trotzdem gab es Konflikte. Denn es muss uns klar sein, dass da, wo Menschen zusammenkommen, entstehen eben Reibungen. Verstehst du? Das ist so, ja. Doch eben Satan versucht dann gerade durch Streit das Werk Gottes zu schwächen oder Keile in die Gemeinde hineinzutreiben. Und darum versteht man, ja, warum Jesus das betet, ja. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Warum? Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass ich sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also natürlich. Die Einigkeit der Gemeinde ist ein Zeugnis nach außen. Und eine Gemeinde, die zerspalten ist, ist ja kein Zeugnis mehr. Um was geht es? Damit eben alle eins sind. Und dann schreibt der Epheserbrief noch etwas weiter, ja? Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Ja. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also einander in Liebe ertragen. Das heißt doch, anderen ihre Fehler und ihr Versagen zu vergeben. Und auch andere in ihrer Persönlichkeit, ihre Fähigkeit und Temperament zu schätzen. Auch wenn der andere vielleicht mir nicht so liegt, ja. Und es geht hier nicht darum, dass man eine höfliche Fassade aufrechterhält, während man andererseits innerlich vor Ärger kocht, ja. Es geht hier um echte Liebe. Denen gegenüber, die einen reizen, stören oder in Verlegenheit bringen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen krass gesagt. Ich hoffe nicht, dass wir solche Probleme haben. Aber es ist gut, wenn wir uns damit beschäftigen. Denn es kann wirklich sein, dass eines Tages uns jemand an unsere Stelle setzt, wo wir eben mit ihm zu kämpfen haben. Ja. Und lassen wir nicht zu, dass eben die Gemeinschaft durch Zank und Streit zerstört wird. Der nächste Punkt. Die Freude des Christen. Das ist doch wichtig, ja? Und dann geht der Paulus weiter und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Und dies ist wohl der bekannteste und oft zitierteste Vers des Kapitels. Ja. Und interessant ist auch, dass Paulus nicht sagt, dass wir uns über unsere Umstände freuen sollen. Ja, das geht nirgends. Dies wäre unter Umständen fatal. Denn unsere Umstände können sich immer wieder verändern. Versteht ihr? Zum Guten oder zum Schlechten. Auch das kann passieren. Also, Paulus sagt nicht, freut euch über eure Umstände, sondern freut euch im Herrn. Warum ist dies so wichtig? Ja, weil die Quelle der Freude Christus selbst ist. Ja. Wir kennen die Realität des Lebens. Ja? Wie sieht es denn aus? Menschen können uns enttäuschen. Das hat bestimmt jeder einmal von uns erfahren. Ja? Gesundheit kann schwinden. Niemand von uns hat die Sicherheit, dass er nie erkranken wird. Und Finanzen können verloren gehen. Auch das hat vielleicht so mancher in seinem Leben erlebt. Aber Christus bleibt derselbe, ja? Gestern, heute und in Ewigkeit. Unsere Umstände verändern sich. Wir verändern uns. Aber Jesus bleibt immer derselbe. Treu an unserer Seite. Er verändert sich nie. Und dann sagt Jesus noch etwas sehr Wichtiges, ja. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. Was bedeutet dies? Dass die Freude eines Kindes Gottes, die Freude, die wir in Jesus Christus haben, tiefer ist als Glück. Kann das sein? Nein. Nein, warum? Schau dir das nochmal an. Denn das Glück hängt immer von Umständen ab. Oder nicht? Aber die wahre Freude hängt von Christus ab. Ja. Wenn wir auf Probleme schauen, die wir in unserem Leben haben, ja, dann verlieren wir den Mut. Wenn wir aber auf Christus schauen, gewinnen wir neue Kraft. Das sind Dinge, die vielleicht so normal sind, ja, aber öfters vergessen wir das ja und machen alles das Gegenteil, ja, anstatt uns aufs Wort zu besinnen. Kommen wir zum vierten Punkt. Also ihr seht, ja, wir bleiben nicht lange bei diesen Punkten. Ja. Gut, eine milde und sanfte Haltung. Und da fährt Paulus weiter und sagt, eure Milde lasst kund werden alle Menschen, der Herr ist nahe. Das Wort Milde beschreibt also Nachsicht, Freundlichkeit und Sanftmut. Ein Christ muss nicht sein Recht durchsetzen. Ja. Die Einheit des Geistes zu bewahren, habe ich es ja vorher schon erwähnt, bedeutet eben miteinander in Frieden zu leben. Und das gilt auch, wenn wir in unseren Persönlichkeiten unterschiedlich sind. Wenn sich unterschiedliche Meinungen ergeben, besteht ja immer eine weit verbreitete Reaktion darin, öfters leider eine Gemeinde zu spalten und eine neue Gruppierung zu geben. Wie viel Mal ist das geschehen? Ich glaube, in unserer Gemeinde, in unserer Gegend, wo wir sind, in Lundstetten, ja, auf der deutschen Seite, da geht es nur um kleine Gruppen, Brüdergemeinden, die sich immer irgendwann gespalten haben. Furchtbar. Versteht ihr? Das ist schlimm. Aber die geistliche Reaktion, und die kennt ihr bestimmt, ist immer in wesentlicher Einheit, in Zweifelsfällen Freiheit, in aller Dinge Liebe. Versteht ihr? Aber leider können Christen so fleischig reagieren, dass es so weit kommt, eben, dass eine Ortsgemeinde zugrunde gehen kann, wegen solchen Engstirnigkeit, wo man den anderen Bruder nicht stehen lassen lässt, nur weil er vielleicht in irgendeinem Vers einen anderen Gedanken hat. Versteht ihr? Und deshalb müssen wir unsere eigenen persönlichen und oft engherzigen Ansichten oder Launen dem geschwisterlichen Wohl unterordnen und gemeinsam in Frieden zur Ehre Gottes und zum Segen für alle zusammenarbeiten. Und dies milde Freundlichkeit und Sanftmut. Ja. Und Jesus Christus war ja das größte Vorbild. Ja, was sagt er? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Im Gegensatz zu den Pharisäern, die harten Stolz waren. Kommen wir zum fünften Punkt. Der Sieg über die Sorgen. Ja, und ich denke, wir lesen einmal Vers 6, seid um nichts besorgt. Also da könnte man auch eine Trennung machen zwischen Sorgen und besorgt sein, ja, aber es würde heute zu weit führen. Auf jeden Fall, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen, Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und wir wissen ja, jeder Mensch kennt Sorgen oder ist besorgt ja für irgendeine Sache. Wenn jemand keine Sorgen hat, ja, dann tue ich ihm mehr Glück wünschen. Ja, muss ich sagen. Aber etwas ganz Wichtiges, ja. Paulus sagt ja, dass wir unsere Sorgen in den Herrn bringen sollen. Und wenn wir dies nicht tun, dann passiert uns das Gleiche, was eben den Israeliten beim Mauerbau unter Nehemiah geschah. Was passierte dort? Die Beseitigung der scheinbar endlosen Schuttberge zehrte an ihren Kräften und ihren Mut weiterzumachen. Ja? Und darin sehen wir, dass Entmutigung eben eine große Gefahr ist. Ja? Ja? Wenn die Sorgen uns niederdrücken und wir nicht zum Herrn gehen, sondern sie mitnehmen in unserem Rucksack. Natürlich wissen wir, dass Druck von außen Probleme schaffen kann. Natürlich, das kann jeder bezeugen. Es ist nicht einfach, der Alltagsarbeit nachzugehen, wenn man sich Anforderungen gegenüber sieht, die über unser Vermögen gehen und die wir eben scheinbar nicht bewältigen können. Nun hätten sich die Juden entmutigen lassen, dann wären die Niederlagen ja vorprogrammiert gewesen und die Mauer nicht gebaut worden. Nun, für die Israeliten, die an die Mauer bauten, für die waren die Schuhberge real, nicht eingebildet. Und dies führte eben zu einer momentanen Entmutigung. Und die Feinde haben nur darauf gewartet, praktisch dies zu benutzen. Nun, für uns sind solche Schuhberge geistlicher Natur. Versteht ihr? Sie können sich in unserem Leben anhäufen, sodass wir depressiv werden können. Und sie hemmen unser geistliches Leben. Sie können auch eine Gefahr sein für das Gemeindeleben. Ja, denn schon manche Gemeinde hat praktisch gelitten, ja, und ist fast zerbrochen, weil die Schuttberge sich immer mehr angehäuft haben, ja, und sie nie abgetragen wurden, weil nie Gespräche stattgefunden haben, um Probleme zu lösen. Ja, wir können solche Schuttberge heißen in der Gemeinde, ja. Konflikte, wie ich gerade gesagt habe, die nicht gelöst werden. Streit aus Unzufriedenheit und Rechthaberei, ja, und so weiter. Gruppenbildung, wo manchmal andere ausgeschlossen werden oder sich ausgeschlossen fühlen, auch das kann passieren, ja. Und eine ernste Warnung natürlich auch, die gilt uns allen, ja. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Also wir werden bei diesem Vers aufgefordert, dass wir aufeinander Acht haben, so dass sich kein Schutt aufhäufen kann, keine bittere Wurzel aufwachsen und Schaden. Ja, und da heißt es nochmals hier, Philipper 4, 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem, ja, sollen durch Gebet, Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das dürfen wir tun, ja. Im Gebet, Flehen, in der Danksagung. Und vergessen wir nicht, dass viele Sorgen dadurch entstehen, dass wir Probleme tragen, die wir Gott übergeben sollten. Also wir sollten unseren Rucksack, der manchmal sehr schwer wird, weil er voller Sorge ist, bei Jesus ablegen. Und jetzt kommt der sechste Punkt, und der ist sehr wichtig. Hier fährt Paulus fort. Ja? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinn bewahren. In Jesus Christus. Ja. Auch hier müssen wir eines beachten. Ja. Paulus sagt nicht, Gott wird jede Schwierigkeit sofort entfernen. Versteht ihr? Die wäre manchmal schön, ja. Wer wünscht das nicht, ja? Und ohne Zweifel geschieht dies manchmal, dass Gott eine Last behindert. Aber eben nicht immer. Versteht ihr? Was uns sicher ist, ja, ob wir Sorgen haben oder nicht, ist, dass der Friede Gottes in unserem Herzen wohnt und dass dieser Friede Gottes uns bewahren wird. Und das Wort bewahren stammt aus dem militärischen Bereich und bedeutet bewachen. Das heißt, der Friede Gottes wird wie eine Schutzwache um unser Herz, um unsere Gedanken stehen. Wunderbar. Ja. Und Johannes sagt, Friede hinterlasse ich euch, ja. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Wunderbare Verheißung. Ja, und ich möchte da noch ein wenig auf das Thema des Friedens eingehen. Ja. Meine, in den Nachrichten hören wir ja jeden Tag, dass die Welt weiter vom Frieden steht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Es gibt Konflikte, Kriege, Unfrieden, Unsicherheit und Angst vor der Zukunft. Ja. Und niemand weiß, wohin das alles läuft heute. Ja? Wenn wir an den Krieg in der Ukraine denken, wenn wir an den Konflikt denken mit dem Iran, ja, niemand weiß, wie es weitergeht. Und niemand weiß, wie Trump die nächste Entscheidung fällt. Ja? Aber wir dürfen das alles Gott in die Hände legen. Ja? Das ist wichtig. Aber eben, und diese Dinge können auch Angst erzeugen, ja. Angst. Und die uns manchmal den Frieden rauben will. Also Mutlosigkeit kann uns den Frieden rauben, ja. Oder Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, auch Verbitterung, das nicht vergeben können, das sind alles Dinge, die tatsächlich uns den Frieden rauben können. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, was Paulus schreibt. Das ist ganz wichtig, ja. Und zwar, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Also, über dem allem, ja. Alles, was um uns herum ist, ja. Alles, was passiert in der Politik. All das, was in unserem Leben ist, ja. Über dem allem. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden, ja. Im Glauben, dass ihr sogar überströmt in der Hoffnung die Kraft des Heiligen Geistes wird, ja, werdet. Das ist wunderbar. Und dieser Friede kann eben nur Jesus Christus geben. Und im Einzelnen bedeutet dies, dass wir eben Frieden mit Gott haben. Warum? Durch das Blut Jesu wurde der Weg von uns freigemacht. Und wir haben Zugang zu Gott. Frieden mit unserem Vater. In ihm. Wunderbar, ja. Und dieser Friede hat ganz konkrete Auswirkungen. Warum? Wir sind bei Gott geborgen. Ja. Wir haben Heilssicherheit und haben Heilsgewissheit. Das gehört alles dazu. Wir bleiben mit Jesus verbunden. Und dieser Friede, den er uns gibt, trägt uns auch in unserem Alltag. Denn wir sind im Wirkungsbereich Gottes. Jesu Friede in meinem Leben bedeutet auch, dass wir eben Friede im Herzen haben. Und das ist ohne Zweifel eines der wertvollsten das ein Mensch haben kann. Diese Friede können wir nicht erklären mehr. Können wir nicht erklären. Er übersteigt unseren Verstand und ist unabhängig von unseren Umständen. Und wir sprechen hier nicht von Harmoniebedürfnis oder Wellnesserlebnis oder Frieden anstelle von Krieg. Dieser ist allerdings ohne Zweifel wünschenswert. Ja. Doch im Philipperbrief lesen wir ganz klar, um welchen Frieden es in unserem Herzen geht. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Wenn dieser Friede unser Leben bestimmt, dann wird der Friede, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Jesus Christus. Dieser Friede übersteigt allen Verstand und darum können die Menschen der Welt ihn nicht verstehen. Und es gibt nur eines, ja, nur eines, was dieser Friede aus unserem Herzen lauten kann. Ja, nur eines, wenn wir bewusst in der Sünde leben oder in der Sünde verharren. Also, wir haben Frieden mit Gott, wir haben Frieden im Herzen und wir haben Frieden miteinander, ja, miteinander, miteinander. Ich denke jetzt an uns hier, ja. Johannes 1,7 sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von all Sünde. Also wenn ich Frieden in meinem Herzen habe, weil Jesus mir meine Sünden vergeben hat, dann kann ich meinem mit Menschen ganz anders begegnen. Ja? Ich bin dann ein Friedenstifter, weil ich ja im Licht wandle. Aus der Vergebung lebe und Vergebung gebe. Ja? Oder natürlich kann das öfters auch das Gegenteil sein. Ja? Dass wir eben mit unserer Rechthaberei oder auch mit unseren Worten andere verletzen können. Auch das kann passieren. Über das müssen wir wachen, ja? Dass das nicht geschieht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir achtsam und wertschätzend den anderen begegnen, ja. Das ist ganz wichtig, ja. Und die Voraussetzung ist eben, das haben wir ja gelesen, auch Kolosser 3,15 sagt es, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen. Wir sind sogar berufen, ja, dass wir Friedensstifter sind, ja. In einem Leib, in der Gemeinde Jesu, sei dankbar. Wie wunderbar ist es, wenn an diesem Frieden wir angeschlossen sind, ja, und durch den Alltag gehen. Ja. Nun, wir kommen weiter, wir machen weiter, jetzt kommen wir zu dem 7. Punkt, die Gedankenwelt des Christen. Das ist doch ein wunderbares Bild, ja. Meine, so sollte doch immer unsere Gedankenwelt aussehen, oder nicht? Aber leider ist es eben nicht immer so, ja, dass unsere Gedankenwelt so aussieht, wir müssen ehrlich sein. Ja. Und da heißt es, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich, alles was wohllautend ist, dieser Weg. Eine gewaltige Liste, wo wir hier haben, ja. Und da ist die Latte sehr hoch, ja. Aber eben, es geht um das. Und die Bibel gibt nichts weiter, was nicht in unserem Leben zum Vollzug kommen kann. Eben, der Apostel Paulus gibt nun noch einen Rat zum Gedankenleben, ja. Also, die gesamte Bibel lehrt uns, ja, dass wir kontrollieren können, was wir denken. Ja? Wir sind Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Es ist sinnlos, ja, die Haltung eines Menschen einzunehmen, der bereits resigniert hat und behauptet, dass wir einfach nichts dafür können, wenn unser Geist mit unwillkommenen Gedanken erfüllt ist. Versteht ihr? Und ich weiß, dass es manche gibt, die damit zu kämpfen haben. Mit Unreinheiten, mit Gedanken, die kommen und festkleben. Ja. Die Tatsache bleibt, dass wir etwas dafür können. Und das Geheimnis liegt darin, unsere Gedanken aktiv zu steuern. Ja. Das heißt, man kann böse Gedanken hegen und gleichzeitig an den Herrn Jesus denken. Das geht nicht. Man kann nicht beides. Versteht ihr? Wenn wir mit der Gedankenwelt Probleme haben, ja, dann müssen wir uns auf Jesus Christus richten. Ja. Auf ihn. Beides funktioniert nicht hier. Ja. Und sogar der 2. Korinther 10,5 sagt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Aber wir können das, ja? Weil Jesus Christus uns den Sieg gegeben hat in unser Leben, ja? Wir können uns auf ihn ausrichten, ja? Wenn also jemand von bösen Gedanken gequält wird, sollte er sie so schnell wie möglich loswerden, indem er über die Person und das Werk Jesu nachdenkt. Indem wir mit der Bibel leben. Wir können zwar nicht verhindern, dass ein Vogel über unseren Kopf hinwegfliegt, ja, das kennt ihr ja, aber wir können verhindern, dass der Vogel auf unserem Kopf ein Nest baut. Versteht ihr? Das sind zwei verschiedene Dinge. Auf das müssen wir achten. Ja. Also nochmals, ja, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, ja, alles, was liebenswert, alles, was wohltuend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dann findet er sich in ihm. Darauf sei bedacht. Versteht ihr? Also, in all den Dingen müssen wir uns auf Jesus Christus und sein Werk konzentrieren, ja, und nicht den schlechten Gedanken Freiraum geben in unserem Kopf, ja, und sie einfach machen lassen, wie sie wollen. Ja, wahr bedeutet das Gegenteil von unzuverlässig, es bedeutet echt und wahrhaftig. Ehrbar bedeutet ehrlich oder moralisch, anziehend. Gerecht bedeutet rechtschaffen vor Gott und vor Menschen. Rein bezieht sich auf den hohen moralischen Maßstab im Leben eines Menschen. Rein. Aber das können wir in Jesus Christus sagen. Mit liebenswürdig ist alles Bewundernswürdige oder dasjenige gemeint, was man gern betrachtet oder bedenkt, ja. Das Wort wohllautend wird auch so übersetzt wie etwas, was einen guten Ruf hat. Die Tugend zeugt von moralischer Größe und mit Lob wird alles gedacht, was empfehlenswert ist. Das tut eigentlich dieser Vers ausdrücken, ja, Vers 8. Und in Vers 7 hat der Paulus den Heiligen versichert, dass Gott ihre Herzen und Gedanken in Christus bewahren würde. Doch er vergisst nicht, sie daran zu erinnern, dass auch sie in dieser Angelegenheit Verantwortung tragen. Gott wird das Gedankenleben eines Menschen, der dessen Reinhaltung nicht wünscht, nicht bewahren. Bewahrt werden wir in Jesus Christus. Nochmals kurz gesagt, der geistliche Kampf beginnt oft in unseren Gedanken, ja. Und das Herz wird von dem geprägt, womit wir unseren Geist füllen. Ja. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Weswegen? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also viele Niederlagen beginnen mit falschen Gedanken, ja, die allen Einflüssen freien Lauf lassen. Und auf der anderen Seite, viele Siege beginnen mit Gedanken, die sich an Gottes Wahrheit orientieren. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Deswegen können wir die Frage stellen, heute Morgen auch, was lese ich? Ja. Was ist meine Lektüre? Was höre ich? Oder was sehe ich? Ja. Das ist besonders, was das Internet anbetrifft und die Fernsehkanäle. Ja. Und womit beschäftige ich meine Gedanken? Diese drei Punkte formen letztlich mein geistiges Leben, ob ich will oder nicht. Machen wir nun einen Schritt weiter. Vers 8. Das Geheimnis der Zufriedenheit. Und übrigens ein wunderbares Bild, ja. Und man kann annehmen, dass dieser Schmetterling wirklich zufrieden ist, ja. Wenigstens das Bild gibt es wieder, ja. Gut. Ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen zu können, ja. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe gelernt, nämlich mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangelei. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und hier öffnet Paulus sein Herz. Er berichtet von Zeiten des Mangels und des Überflusses. Und wir wissen aus dem Leben von Paulus, dass er vieles an Verfolgung, Hunger und Durst ertragen musste. Doch er hatte ein Geheimnis. Und er offenbarte dieses Geheimnis ja und er sagt, was er gelernt hatte. Und er sagte, dass er gelernt hatte, zufrieden zu sein, worin ich bin, mich zu begnügen. Wir sehen also, dass Zufriedenheit nicht vom Himmel fällt. Sie muss geübt oder auch gelernt werden. Paulus kennt Hunger, er kennt Mangel, er kennt Überfluss, er kennt Erfolg. Doch nichts davon bestimmt sein Glück. Er war nicht abhängig von diesen Faktoren. Und dann sagt Paulus, dass er alles vermag durch Jesus Christus. Allerdings wird dieser Vers häufig missverstanden. Ja. Paulus sagt eben nicht, ich kann alles erreichen, was ich möchte, sondern Christus gibt Kraft. Gib mir Kraft für jede Situation, in die er mich stellt. Ja. Und das ist was anderes. Und da haben wir ein wichtiges Vers. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das Gebet des Paulus, und das muss ich euch mal sagen, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wurde erhört, aber nicht auf die erhoffte Art. Ja. Und da möchte ich etwas von William MacDonald zitieren, ja, was er über diesen Vers kurz sagt. Im Grunde sagt Gott zu Paulus, ich werde den Dorn nicht nehmen, sondern dir etwas Besseres geben. Es ist die Gnade, den Dorn zu ertragen. Und der Dorn kann ja für uns etwas anderes sein, ja? Und denke daran, auch wenn ich dir nicht gegeben habe, warum du gebeten hast, so gebe ich dir stattdessen, was du am meisten brauchst. Du möchtest doch, dass meine Kraft und Vollmacht deine dich begleitet, nicht wahr? Nun, die beste Art und Weise, dies zu erreichen, besteht darin, dass du in Schwachheit gehalten wirst, bis zu weit. Also, meine Gnade genügt dir. Und diese Tatsache sollte uns ermutigen, denn wenn Gott uns verheißt, dass es ein Werk in uns nicht nur angefangen hat, sondern es auch vollendet wird, dann ist es eben nicht unsere Stärke oder unser Können, die das bewirkt, sondern die Treue Gottes in unserem Leben, unabhängig davon, ob wir uns schwach fühlen oder nicht. Und wir kommen jetzt noch zum letzten Punkt, ja. Gottes Versorgung, ja. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wir können uns darauf verlassen, dass uns Gott immer versorgen wird. Ja. Und er wird uns geben, das, was wir benötigen. Gar kein Zweifel. Aber vergessen wir nicht, dass es eben Unterschiede gibt zwischen unseren Wünschen und unseren wirklichen Bedürfnissen. Und da macht Gott einen Unterschied, ja. Denn es ist ja so, dass wir Menschen den Unannehmlichkeiten und den Schmerzen aus dem Wege gehen würden, wenn wir es könnten. Natürlich. Ha, wer sucht der Schmerz? Wer sucht das Leid? Niemand. Das ist ja gegen unsere Natur, ja. Aber wenn wir Christus vertrauen, dann wird der Herr durch sein Wort und so verändern, dass wir seiner Fürsorge voll vertrauen. Auch wenn es eben nicht nach unseren Wünschen geht. Ich möchte nochmals Folgendes unterstreichen. Paulus sagt nicht, Gott wird jeden Wunsch erfüllen. Was er aber sagt, ist, er wird jeden Mangel ausfüllen. Warum? Weil Gott genau weiß, was wir wirklich benötigen. Also wer Gott an die erste Stelle setzt, in seinem Leben, der darf auf seine Versorgung vertrauen. Also wir haben nur gesehen, dass Philipper 4 wirklich ein Kapitel voller Hoffnung ist. Es zeigt uns einen Mann im Gefängnis, der mehr Freude besitzt als viele Menschen in der Freiheit. Warum? Weil seine Freude nicht von Umständen abhängig war, sondern von Jesus Christus. Mögen wir doch lernen, ja, mit Paulus zu sagen, ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch, unseren Gott und Vater, aber seid die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir vor dir sind und ja, du hast ja diese Punkte gehört und jeder von uns hat ja auch in seinem Leben Lasten oder Sorgen oder auch Wünsche, die nicht erfüllt werden. Aber Jesus, du verheißt uns nicht, dass du uns alle Wünsche erfüllst, sondern dass du allen Mangel beseitigst, die wir in unserem Leben haben. Und das ist etwas anderes. Und wir wollen dich bitten, dass du das tust, Herr Jesus. Dass niemand von uns hinausgeht, wo er sagen muss, ja, bei mir funktioniert nichts. Ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin nichts, ja. Und der Herr kann mir nicht helfen, nein, sondern dass wir neu ermutigt herausgehen. Weil wir wissen, du kannst. Ja. Bei dir liegt der Friede. Mit dir können wir siegen. Mit dir können wir vorwärts gehen. Da müssen wir nicht auf uns blicken, Herr Jesus, sondern wir blicken auf dich, der du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Wir wollen dich einfach loben und preisen dafür. Amen.